Das ist, glaube ich, die große Aufgabe beim Erwachsenwerden, sich davon jedes Mal irgendwie wieder von zu befreien und sich reinzustürzen mit einer Hingabe und Kraft, die noch nicht davon gehindert ist, was vielleicht passieren könnte, sondern die eben noch so befreit davon ist. Und das, glaube ich, wünsche ich mir auch für mein Spiel immer wieder und versuche ich mir immer wieder zu erarbeiten.
All You Can Stream, der Podcast von TV Digital. Ich bin Melanie und ich nehme euch gemeinsam mit meinen Redaktionskollegen zweimal im Monat mit auf eine Reise durch die Welt des Streamings. Hier erfahrt ihr, welche Neustarts ihr wirklich gesehen haben müsst und hört noch dazu spannende Interviews rund um die Film- und Serienwelt. In der heutigen Ausgabe spricht Schauspieler Luis Hofmann über seinen neuen Netflix-Film 23.000 Leben. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen und frischen Ausgabe von All You Can Stream, dem offiziellen Streaming-Podcast von TV Digital. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr auf der Suche seid nach neuen aktuellen Film- und Serien-Highlights. Und da habe ich hier heute einige mit dabei, das kann ich euch versprechen. Und ich habe auch mit dabei ein Interview mit Luis Hofmann. Den habt ihr gerade schon gehört. Der hat ein neues, sehr bewegendes Netflix-Drama am Start, über das ich später noch ein bisschen mehr erzählen werde. Und das ist ein Original, ein Netflix-Original. Aber ich habe heute auch noch ein Remake mit im Gepäck. Und um darüber zu reden, habe ich mir eine liebe Kollegin an die Seite geholt. Schön, dass sie wieder mit dabei ist. Hallo Ulrike.
Hallo Melanie.
Wir haben neulich schon geredet über Kap der Angst, was ja auch ein Remake war von einer sehr, sehr erfolgreichen Produktion. Jetzt sprechen wir später über Unsere kleine Farm, was auch wieder eine Neuauflage ist. Und bevor du mir da deine Meinung zu verrätst, einmal an dich die Frage, was wäre denn vielleicht so eine Produktion, von der du dir wünschen würdest, dass irgendwann mal ein Remake davon gemacht wird?
Das ist wirklich schwierig. Ich habe auch schon mal überlegt, viele Remakes werden ja nicht unbedingt so gut. Kap der Angst war jetzt auch insofern eine Ausnahme, weil das ja also erstmals eine Serie ist. Es war ein Film. Das ist wirklich nochmal ein anderes Format. Und vieles, was ich früher gern geguckt habe, das war allerdings kein Remake, sondern tatsächlich, glaube ich, eher eine Fortsetzung. Ich habe immer gerne Beverly Hills 90210 geguckt. Und da gibt's ja dieses 90210, so eine Neuauflage. Och, also da habe ich mal reingeguckt. Also das brauche ich auch gar nicht. Was ich aber tatsächlich interessant finde, unlängst gelesen, jetzt Unsere kleine Farm, der Hauptdarsteller damals war ja Michael Landon, großer, großer Star der 70er und auch der 80er. Und er hatte danach noch eine zweite, sehr erfolgreiche Fernsehserie, Ein Engel auf Erden. Da werden sich die Älteren, werden sich daran auch noch erinnern. Und davon wird nämlich jetzt tatsächlich auch eine Neuauflage gemacht. Dem würde ich eine Chance geben.
Ich bin da aber trotzdem mittlerweile auch so ein bisschen übersättigt. Also ich habe eben überlegt, wenn ich mir selber diese Frage gestellt hätte, von was ich mir das vorstellen könnte, das gerne nochmal zu sehen, habe ich so nachgedacht, was ich früher geguckt habe und dann bin ich rausgekommen zum Beispiel bei Imhof. Und selbst davon gibt es ja mittlerweile eine Neuauflage in Anführungsstrichen. Ich würde behaupten, sie haben einfach mehr den Titel geklaut und das Ganze eben nochmal unter einem Namen zu verkaufen, der den Leuten vielleicht noch vertraut ist. Aber es sind so viele Sachen, die irgendwie jetzt schon nochmal eine Neuauflage erfahren. Auch Harry Potter. Harry Potter habe ich ja super gerne damals geguckt. Und jetzt, also, ja, kommt halt, ne?
Ja, du hast recht. Harry Potter ist natürlich, da bin ich auch echt gespannt. Aber ja, man hat auch so ein bisschen, also irgendwie freue ich mich schon drauf. Ich gucke es auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Aber man hat auch ein bisschen Angst, ne? Dass man denkt so, oh, wenn das mal gut geht.
Genau, man wünscht das Beste, aber man ist trotzdem so ein bisschen, bitte macht auch was draus. So dieser Wunsch geht damit einher. Ja. Ne? Aber da können wir dann im Herbst oder beziehungsweise im Winter drüber reden, wenn das dann rund um Weihnachten tatsächlich erscheint. Jetzt sprechen wir nachher erstmal über Unsere kleine Farm. Ulrike, wir hören uns
gerne
gleich nochmal. Bis dann.
Tschüss. Bis gleich.
Kurz und übersichtlich. Los geht es mit Braunschlag 1986. Verfügbar bei HBO Max mit insgesamt 5 Folgen. Und alle diejenigen, die sich nicht jetzt wundern, das ist eine Fortsetzung. Und zwar, es basiert auf einer Serie aus dem Jahr 2012. Und darin geht es um die gleichnamige fiktive Gemeinde, also Braunschlag, die jedoch damit zu kämpfen hat, dass nicht so viele Touristen kommen. Und der Bürgermeister ist clever, der hat einige Ideen, um den Tourismus anzukurbeln. Das funktioniert auch. Dann kommt es aber zu einem folgenreichen Atomunfall. Und der hat jetzt, da setzt die Fortsetzung an, viele Jahre später auch dafür gesorgt, dass nicht nur die Touristen weg sind, sondern auch die Einheimischen nicht mehr vor Ort sind. Und das, obwohl die Luft mittlerweile auch wieder in Ordnung ist. Und deshalb kommt der Bürgermeister auf die Idee, gemeinsam mit dem Disco-Besitzer dafür zu sorgen, dass per Dekret ab sofort wieder das Jahr 1986 herrscht. Dementsprechend geht da auch ganz viel Nostalgie mit einher und all die Leute von damals kehren jetzt auch wieder zurück. Das Ganze ist umgesetzt worden von Regisseur David Schalko. Der hat auch das Original verantwortet und setzt jetzt auf diesen gleichen schwarzen Humor, den auch diese Serie damals oder diese Produktion damals eben mit sich gebracht hat, samt ganz vieler politischer Anspielungen. Und es gibt ein Wiedersehen mit ganz vielen beliebten Charakteren. Also Robert Palfrader spielt wieder diesen Bürgermeister, Nikolas Ofzarek ist wieder mit dabei. Und es ist allein auf dieser Ebene schon sehr, sehr nostalgisch. Man muss aber dazu sagen, dass diese Fortsetzung nicht ganz an das Original ranreicht. Also es ist teilweise ein bisschen überzeichnet, aber nichtsdestotrotz, also alle Fans, die das damals gut fanden, sollten jetzt auch in dem Fall schon allein aus Neugier auf jeden Fall wieder einschalten. Actionreich wird es in Lucky, eine neue Thriller-Serie, die ab sofort bei Apple TV Plus verfügbar ist, mit insgesamt 7 Folgen, die erscheinen werden. Und zwar spielt darin Anya Taylor-Joy, die wir aus Das Damengambit kennen, eine junge Frau mit vielen Gesichtern. Die ist nämlich Trickbetrügerin und die weiß ganz genau, wie sie sich in verschiedene Rollen halt hineinversetzen kann und wie sie dann auch damit durchkommt bei den Menschen, mit denen sie interagiert. Und sie ist im kriminellen Milieu aufgewachsen, ihr ist das also quasi in die Wiege gelegt worden. Jetzt will sie sich davon aber lossagen. Und das mit einem letzten großen Raub. Der geht aber, und das ist fast ein bisschen erwartbar, der geht natürlich schief. Und jetzt wird sie dadurch, also sie wird quasi selber betrogen bei diesem Raub und ist nun auf der Flucht. Und das vor dem FBI und vor einem Gangsterboss, der es auf sie abgesehen hat. Und dabei muss sie jetzt auch ihre eigene Vergangenheit eben ein bisschen hinterfragen. Das ist ein sehr rasant erzählter Thriller. Und was spannend an dieser Produktion ist, dass der auf einem Buch basiert. Auf einem Buch aus dem Jahr 2021, das damals in diesem Buchclub von Reese Witherspoon, von Hollywood-Star Reese Witherspoon, vorgestellt worden ist. Und das ist ein Forum, in dem geht es auch darum, dass eben Geschichten mit starken weiblichen Protagonistinnen eben in den Vordergrund gerückt werden. Und die Geschichte hat da so viel Aufmerksamkeit bekommen und so viel Erfolg erzielt, dass das Ganze jetzt als Serie umgesetzt wird. Und nun kommen wir zu dem angekündigten Netflix-Film 23.000 Leben mit Louis Hofmann. Und zwar basiert dieser auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 2015. Im Mittelpunkt steht ein junger Mann, hier im Film unter dem Namen Lukas, der in einem Supermarkt jobbt und sich für Geflüchtete engagiert. Und das reicht ihm aber irgendwann nicht mehr. Er will helfen, er will direkt an der Quelle quasi helfen. Und er kommt dann auf die Idee, gemeinsam mit anderen jungen Menschen eine Initiative zu gründen. Und die sammeln Geld und kaufen davon ein Schiff und ziehen damit aufs Mittelmeer, um eben Leute wirklich im Meer vor dem Ertrinken durch Schlepperboote und so weiter zu retten. Der Film erzählt diese außergewöhnliche Geschichte junger Menschen und erzählt auch davon, dass sie auf ihrem Weg mit diversen Hindernissen auch juristischer Form konfrontiert worden sind. Und was das alles mit sich gebracht hat und warum Louis Hofmann sich auch dafür entschieden hat, diesen Film zu machen, beziehungsweise warum ihm das so am Herzen liegt, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Ich freue mich sehr, dass er heute zu Gast ist bei All You Can Stream. Hallo Louis Hofmann.
Hallo Melanie, danke für die Einladung.
Wir sprechen über 23.000 Leben, dein neuer Netflix-Film, den ich gerade jetzt erst gesehen habe und von dem ich mir sicher bin, dass er auf jeden Fall Menschen berühren und auch aufrütteln wird. Bevor wir über die Story reden, einmal vorab an dich die Frage, was ist denn so das letzte Projekt, abgesehen von diesem Film, oder der letzte Film, den du gesehen hast, der dich tatsächlich inspiriert und zum Nachdenken gebracht hat?
Ich habe gestern hier auf dem Filmfest, also wir laufen jetzt auf dem Filmfest heute Abend, haben da Premiere und ich habe zwei sehr tolle Filme gesehen und es war einmal Every Time, ein österreichischer Film, der auch Satyricon gewonnen hat, über Verlust, den ich sehr inspirierend fand und irgendwie so wie ganz viele neue Welten aufgemacht hat und so unfassbar ungradlinig und unexpected war. Und davor habe ich Shame and Money geschaut. Das ist der Sundance-Gewinner von diesem Jahr, eine deutsche Koproduktion von Scham und Geld auf Deutsch. Und da geht es um eine Familie im Kosovo, die aus Not von dem Land in die Stadt ziehen muss und da ja sich irgendwie über Wasser halten muss. Und das war auf jeden Fall für mich hat es einen Film geschafft, da wirklich einfach nochmal mein Privileg zu checken und große Empathie mit den Menschen aufzubauen, die so unfassbar hart arbeiten und jeden Euro umdrehen müssen. Der war wirklich sauschön.
Privileg checken ist jetzt bei 23.000 Leben, glaube ich, auch ein guter Ansatz. Lass uns einmal über deine Rolle sprechen. Was treibt denn deine Figur an, sich letztendlich in der Seenotrettung zu engagieren? Was ist so der Motor, den er da verspürt?
Also am Anfang ist es eigentlich bei ihm nur ein kleines Gefühl der Verwunderung und der Ungerechtigkeit, was sich so anbahnt. Er ist in Berlin und sieht eine Gruppe von Geflüchteten, die an der Essensausgabe stehen. Und dann begegnet er nochmal einer Mutter mit ihrem Kind im Supermarkt und denkt sich relativ simpel, wäre es nicht schön, da mal Essen vorbeizubringen, was beim Supermarkt übrig bleibt. Und dann darüber entwickelt sich eine größere Auseinandersetzung mit dem Thema. Wir schreiben das Jahr 2015 mit einem großen Strom von Geflüchteten, die über das Mittelmeer flüchten, weil die Balkanrouten zugemacht wurden. Und da steigt dann so die Empörung, die ja, Wut und Frustration und eben der Drang, irgendwas machen zu müssen. Und ich glaube, auch vielleicht ein Fünkchen Naivität, dass alles irgendwie möglich ist, was man so hat mit eben Anfang 20. Und dann hat er eben die Idee, weil das, was fehlt unten auf dem Mittelmeer damals, sind Schiffe, Schiffe, um Menschenleben zu retten. Und weil es eben keine staatlichen Rettungshilfen mehr gibt. Und dann mit seinen Freunden zusammen kümmert er sich um Geld mit einem Crowdfunding, kauft ein Schiff und fährt ohne Erfahrung runter, um zu helfen, weil es für ihn nötig ist und irgendwie selbstverständlich wirkt.
Das ist eine Wahnsinnsgeschichte, die aber auch auf realen Begebenheiten tatsächlich basiert. Inwieweit ist das für dich Glück oder vielleicht auch Bürde, wenn du weißt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich das anschauen, die deine Figur tatsächlich gewesen sind oder die Freunde drumherum? Ist das was, wo du sagst, okay, das belastet mich jetzt vielleicht während des Drehs oder spielst du dich da völlig von frei?
Es ist auf jeden Fall ein Druck, den ich immer wieder gemerkt habe, weil damit eine Verantwortung einhergeht. Und bei diesem Projekt konkret war es aber auch so, dass es für mich der ausschlaggebende Punkt war, letztendlich mitzumachen, dass ich wusste, dass wir eng mit den Menschen zusammenarbeiten, die damals wirklich bei der Seenotrettung dabei waren, die auf der Juventa standen. Wir haben eng mit dem Kapitän gearbeitet, Benedikt Funke und Sascha Gierke, der Head of Mission war. Und die waren beratend beim Drehbuch dabei, beim Drehbuchschreiben, als auch eben in der Vorbereitung. Und letztendlich auch beim Dreh, fast jeden Tag, wo sie neben mir standen und ich zwischen den Takes sie nochmal nach echten Erfahrungen fragen durfte, nach Gefühlen, die sie in dem Moment erlebt haben, nach Geschichten, die sie von Menschen auf der Flucht mitbekommen haben. Und das war für mich eine sehr, sehr bereichernde Arbeit. Und da ging das Erlebnis des Drehs auf jeden Fall über die Drehtage hinaus und hat sich eher angefühlt wie ja, eine generelle Zeit als Team und wie, als wären wir so eine Crew wirklich gewesen. Es war auch so, dass ich dann am Anfang relativ schnell klar wusste, dass ich auf einem Rettungsschiff stehen möchte in der Vorbereitung. Eine Mission selbst wäre dann zu zeitaufwendig gewesen. Aber ich bin dann runter nach Lampedusa und wo die Aurora von Sea-Watch, auch eine NGO, die auf dem Mittelmeer tätig ist, liegt. Und für einzelne Distress Cases vom Hafen rausfährt und nicht wie die Sea-Watch 5 zum Beispiel mehrere Wochen auf dem Mittelmeer ist. Und da habe ich dann das offizielle Training von denen mitgemacht, was Theorie als auch Praxis beinhaltete und bin da sehr schnell auch mit anderen Menschen in Kontakt gekommen, die so für die Seenotrettung brennen und sich gegen die Ungerechtigkeit einsetzen möchten. Und das ist auch meine Figur im Prinzip, eine Zusammensetzung all dieser Menschen, denen ich auf dem Weg der Vorbereitung begegnet bin.
Wie sah denn diese Vorbereitung dann konkret aus? Also die haben so ein festes Training, das sie absolvieren, wo du wirklich dann Abläufe durchgehst oder wie sieht das dann konkret aus?
Ja, das ist eigentlich ziemlich krass, dass Mensch, also jedes Mal, bevor eine Zeit der Rettung, also ich glaube, es sind dann mehrere Wochen, wo die seenotrettenden Personen im Hafen beim Schiff sind, um dann bereit zu sein. Jedes Mal vor so einer Periode gibt es, weil es immer wieder eben Menschen gibt, die es als erstes Mal machen, gibt es ein 4-5-tägiges Training. Und das sieht so aus, dass man einmal Theorie lernt, wie sieht die Lage auf dem Mittelmeer aus, was sind die Akteure auf dem Mittelmeer, dann gibt es sowas wie, wie sieht es mit den EU-Grenzbehörden aus, mit Frontex, wer ist die libysche Küstenwache oder mit wem arbeitet die zusammen, was sind Pushbacks, was sind eigentlich die Gründe für die Flucht von Menschen, weil sie vielleicht verfolgt werden, politisch verfolgt werden, weil sie aus Kriegsgebieten fliehen, weil sie eben ein sicheres Zuhause suchen. All diese Dinge lernt man in der theoretischen Auseinandersetzung. Und dann gibt es eben auch die Praxis, und das sind wie so Simulationen von Rettungen. Also man fährt dann raus mit der Aurora, mit dem kleinen Schiff. Das ist das kleinste Rettungsschiff, was Sea-Watch hat. Und dann lernt man, wie ein Schlauchboot zu Wasser gelassen wird, mit dem dann letztendlich die Schlauchboote oder teilweise eben auch gekenterten Boote von den Geflüchteten angefahren werden. Und es wird auch zum Beispiel sowas gemacht, es gab dann, wo wir, es war Maria, die mit mir da war, Maria Dragos, die auch die Kapitänin gespielt hat von der Juventa, wir wurden dann auf dem Meer im Prinzip ausgesetzt auf einem Schlauchboot. Und dann mussten die Personen, die dann, also die von Sea-Watch, die da ausgebildet wurden, mussten uns dann retten, also anfahren, begrüßen, was das alles beinhaltet. Und da war auch das erste Mal, dass ich gemerkt habe, was es bedeuten kann, ausgesetzt zu sein auf dem Mittelmeer und oder beziehungsweise auch einfach abhängig zu sein von Hilfe, weil wir da im Prinzip dann rumtrieben.
Beide Perspektiven dann mal so ausgetestet, testet
Ja,
und dann.
genau. Und dann, als wir in Malta waren, nochmal direkt vor Dreh, haben wir dann eben auch nochmal das noch mal detaillierter, glaube ich, gelernt. Nee, das stimmt, nee, so, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Detaillierter gelernt. Wir haben es eigentlich dann nochmal gelernt, weil manche waren nicht in Lampedusa dabei, und dann hatten wir nochmal mehrere Tage dieses Seenotrettertraining, was dann die von der Juventa uns gegeben haben.
Okay, bleiben wir mal bei Malta. Da habt ihr ja auch
Ja,
gedreht,
zwei
anteilig
Monate.
zumindest oder komplett gedreht.
Nee, insgesamt waren es 3 Monate, einer der längsten Drehs, die ich für einen Film
Ja.
hier hatte. Und 1 Monat in Berlin und dann 2 Monate auf Malta.
Okay, da habt ihr auch diese Unterwasser- oder Unterwasser-Überwasser-Szenen auf jeden Fall gedreht, diese Rettungsszenen, wo einige von dem Film zu sehen sind. Wie lief das konkret ab? Das habt ihr ja höchstwahrscheinlich nicht direkt auf dem Wasser gedreht, sondern vermutlich in irgendeinem Tank oder dergleichen.
Ja, genau. Also alles, was wir auf, nee, fast alles, was wir auf dem Schiff gedreht haben, haben wir mit einem Schiff Replika auf dem Meer selbst gedreht, mehrere Wochen. Also abends sind wir dann wieder in den Hafen reingefahren, aber das war wirklich auf dem offenen Meer. Und dann aber alles, wo es darum ging, mit Menschen auf Schlauchbooten, mit Menschen, die ins Wasser fallen, also alles, was so ein bisschen gefährlicher war. Das haben wir dann im Tank gedreht. Auch im Tank kannst du das Wetter kontrollieren, du kannst Wellen generieren, du kannst Regenmaschinen anmachen, du kannst bei Nacht drehen, ohne dass es gefährlich wird, du kannst besser leuchten. All das war dann wichtig.
Tank ist für alle, ich bin mir sicher, ganz viele Zuhörer wissen
Ah
das
ja,
nicht.
sorry.
Das ist so ein großes Schwimmbecken oder wie hat man sich das
Ja,
vorzustellen?
im Prinzip genau, wie ein Riesenpool, also wie ein Meerwasserpool. Aber der steht auch leer. Und dann wird der vor Drehbeginn voll gepumpt mit dem echten Meerwasser, ist aber nicht tief. Also es gibt Stellen, die sind, die Zahlen bin ich ganz so sicher, aber es gibt Stellen, die sind so 2 Meter und es gibt Stellen, die sind 4 Meter, irgendwie sowas, also höhere und niedrige Stellen. Und da kann man dann eben auch sicher mit der Unterwasserkamera, mit der Sauerstoffflasche und so filmen. Und eben auch bei den physisch anstrengenden Szenen nicht dann angewiesen darauf zu sein, plötzlich von einem sicheren Schlauchboot angefahren zu sein, sondern man kann dann auch einfach sich irgendwo festhalten und oder vielleicht auch mal hinstellen. Also, ja.
Das ist ganz spannend, was du am Anfang gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, er hat so eine gewisse Naivität mitgebracht, die ihm dabei vielleicht auch geholfen hat, das Ganze so umzusetzen. Ich habe jetzt mal geguckt, 2015 hat das Ganze ja gespielt. Du warst 2015 18. Wenn wir mal
Ja.
auf deine eigene Karriere blicken, er ist so ein bisschen am Struggeln, was er mit seinem Leben anfängt. Wie ging dir das damals? War das für dich sofort vorprogrammiert? Du hast schon geschauspielert, du bleibst auch bei der Schauspielerei oder war das was, wo du tatsächlich überlegen musstest?
Nee, da habe ich nicht überlegt. Ich glaube, damit hatte ich so eins der größten Geschenke, die einem gemacht werden können, wenn man aus der Schule geht, dass man einfach klar und deutlich weiß, wofür man seine Zeit aufbringen möchte, und wo man irgendwie, ja, wo man für brennt und womit man sich auseinandersetzen möchte. Und da, ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich damals auch eine gewisse Naivität hatte. Ich glaube, ich war schon immer sehr ehrgeizig, auch als Kind. Ich habe auch schon als Kind gedreht und als Jugendlicher und war immer sehr klar in dem, was ich wollte und wie sehr ich mich dafür eingesetzt habe. Aber trotzdem war so eine gewisse Unbedarftheit da mit 18, 19, weil man noch nicht so richtig weiß, was denn alles so Schlimmes passieren kann, nicht nur bei dem Job, sondern generell. Ich glaube, das ist wirklich ein Gefühl, was ich mittlerweile ein wenig vermisse, weil man ist so befreit von den Konsequenzen und das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so, dass man ist, ich bin mir einfach jetzt sehr viel mehr dessen bewusst, was passieren könnte. Man wägt mehr ab. Es ist wie das kleine Kind, was einfach aufs Fahrrad steigt und nicht Fahrrad fahren kann und dann fällt es vielleicht hin, aber es ist irgendwie nicht so schlimm und je älter man wird, desto öfter ist man ja hingefallen und desto mehr antizipiert man das dann auch vielleicht. Und das ist, glaube ich, die große Aufgabe beim Erwachsenwerden, sich davon jedes Mal irgendwie wieder von zu befreien und sich reinzustürzen mit einer Hingabe und Kraft, die noch nicht davon gehindert ist, was vielleicht passieren könnte, sondern die eben noch so befreit davon ist. Und das, glaube ich, wünsche ich mir auch für mein Spiel immer wieder und versuche ich mir immer wieder zu erarbeiten, dass diese Naivität und entdecken wollen und diese Neugier, ja. Ja.
Sehr schönes Schlusswort. Das nehme ich jetzt mal
Ah
als
ja, das war schon
solches.
vorbei jetzt. Okay, schön.
Luis Hofmann,
Ja.
vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne. Dankeschön. Ich hoffe, ihr schaut euch den Film an. Das würde mich sehr freuen.
Und ich darf Sie jetzt ein zweites Mal begrüßen. Hallo Ulrike.
Hallo Melanie.
Wir sprechen jetzt, ich habe es eben schon angekündigt, über unsere kleine Farm. Das wird den älteren Zuhörern in Anführungsstrichen natürlich ein Begriff sein. Das Original kam zwischen 1974 und 83 in Deutschland, ein paar Jahre später auf jeden Fall ins Fernsehen. Und jetzt gibt es eine Neuauflage, die bereits bei Netflix verfügbar ist. Und bevor wir darüber sprechen, inwieweit sich das voneinander unterscheidet, brauche ich von dir einmal so eine allgemeine Zusammenfassung. Um was geht denn unsere kleine Farm jetzt tatsächlich?
Das beruht auf Kinderbüchern, also eben die unsere kleine Farm-Reihe von Laura Ingalls Wilder. Und die ist also auch selbst die Hauptperson, Laura Ingalls, die Familie Ingalls. Sie ist die zweitjüngste Tochter, so ein ganz, früher hat man gesagt, ein Wildfang. Also so ein ne, neugieriges Mädchen, ist gerne draußen, erlebt gerne Abenteuer und so weiter. Und diese Familie, eben das ist im Grunde, wenn man so will, ist das ein Western. Also das spielt in der Wildwestzeit, als die Pioniere den sogenannten Wilden Westen besiedelt haben. Diese Familie kommt aus Wisconsin und die ziehen dann eben auch tatsächlich so, wie man das aus Western kennt, mit dem Planwagen los und suchen in diesem tollen neuen Land im Westen, suchen halt ein neues Zuhause, gründen die kleine Farm, die titelgebende. Und ja, dann geht es eben um die Familie, aber natürlich auch, da ist ein Ort natürlich in der Nähe und dann eben die ganzen teilweise auch ganz schrulligen Einwohner, die Mitschüler in der Schule und so weiter. Und die Serie lief damals, ja, 9 Staffeln, 9 Jahre. Also ja, das war schon sehr, sehr ausgedehnt dann auch. Am Ende waren sie dann, glaube ich, auch schon sehr weit weg von den Büchern. Da waren die alle längst erwachsen, ne? Also wie Laura, die am Anfang Kinder sind, die war dann am Ende selber schon Mutter und so. Und dann war auch wirklich irgendwann, war dann mal gut.
Wie erklärst du dir das, dass das damals so erfolgreich gewesen ist? Hat das vielleicht auch irgendwie so einen Zeitgeist eingefangen, nachdem eine gewisse Sehnsucht geherrscht hat oder sowas? Weil das ist ja schon ein einmaliger Erfolg, den diese Serie damals auch gehabt hat.
Ja, zumal das, ja, also es war natürlich, darf man nicht vergessen, ein ganz anderes Zeitalter. Eben, wir erleben ja jetzt, also auch schon seit einer Weile, ne, durch die Streamingdienste, so das goldene Serienzeitalter. Das war ja früher wirklich, gab es ja einfach auch viel weniger. Und es gab ja auch bei uns erstmal wirklich nur das öffentlich-rechtliche Fernsehen, ne? Also da gab es ja auch sowieso viel weniger Auswahl. Aber stimmt schon, unsere kleine Farm ist schon echt ein Phänomen. Ich glaube, das ist eine echte Familienserie. Also das konnte man wirklich im Grunde mit allen Generationen, mit Mama, Oma, Tochter. Also es war, glaube ich, insgesamt schon noch deutlich mehr bei Mädchen beliebt. Es haben bestimmt auch Jungs geguckt, aber ich würde sagen, das ist schon mehr für Mädchen oder war's. Und es ist schon auch sehr idyllisch. Eine schöne Landschaft und eben sehr verträglich. Also so aus heutiger Sicht fast ja schon ein bisschen naiv. Aber schön, also es hat Spaß gemacht und ich muss echt sagen, ich habe natürlich jetzt, bevor ich die Neuauflage jetzt geguckt habe, habe ich natürlich meine Erinnerung noch mal aufgefrischt, denn zum Glück kann man unsere kleine Farm von damals immer noch sehen, ist jetzt aktuell bei Join beziehungsweise Join Plus, also der Großteil tatsächlich bei Join, weil das nach wie vor in endlos, auch linear, endlos Wiederholungen läuft, wahrscheinlich so Sat.1 Gold und so. Und ich muss sagen, ich fand es jetzt nach all den Jahren, ich fand es besser, als ich gedacht hätte. Also ich hatte mich schon so ein bisschen
Ist gut
darauf
gealtert.
eingestellt, na ja, da denkt man jetzt heute bestimmt, ach Gottchen, ja, damals. Natürlich spielt da sehr viel Nostalgie mit. Ich bin halt wirklich mit dieser Serie groß geworden. Aber ich fand es immer noch gut.
Jetzt lass uns mal bei der Neuauflage bleiben, weil wenn du sagst, das ist vielleicht auch so ein bisschen naiv gewesen, das Alte, das ist ja ein Erzählstil, der heutzutage in der Form vielleicht nicht mehr funktionieren würde. Du musst das Ganze ja jetzt trotzdem irgendwie in die heutige Zeit transferieren, wenn du es nochmal neu auflegst. Wie haben sie das gemacht? Inwieweit orientiert es sich noch an der Vorlage oder ist es tatsächlich eine Neuerzählung des Stoffes im Großen und Ganzen?
Also sie orientieren sich offenbar sehr, sehr viel mehr an den Buchvorlagen. Das hatten auch die Macher im Vorfeld gesagt. Also sie nennen es so eine Neuadaption der Romane. Und das ist mir nämlich gleich, als ich es jetzt gesehen habe, ich war ganz verwirrt am Anfang. Denn eigentlich, wer es kennt, die Familie Ingalls kommt nach Walnut Grove, den Ort gibt es wirklich, in Minnesota. Und jetzt sind sie, die finden halt oder bauen, die müssen, da steht ja nichts, die müssen auch ihr Haus erstmal bauen, ihre Farm. Die sind aber in Independence, Kansas. Und ich dachte immer, wie jetzt? Und habe dann festgestellt, dass die Familie in der Realität noch mal umgezogen ist. Also das entspricht den Tatsachen. Und die haben praktisch einen Roman früher angefangen, denn zuerst sind die tatsächlich nach Kansas, haben sich in Kansas niedergelassen und sind dann nochmal umgesiedelt nach eben Walnut Grove. Da wird dann wahrscheinlich die zweite Staffel spielen. Die ist schon bestätigt. Also man weiß, man wusste schon, bevor es gestartet ist bei Netflix, dass sie auch weitermachen.
Das
Genau.
ist, das, du hast mir erzählt, du hast das Ganze durchgesuchtet. Hast es,
Ja.
also du hast sofort alle Folgen, die dir zur Verfügung gestanden, auch tatsächlich geguckt. Was ich jetzt natürlich erstmal als gutes Zeichen werte, ne? Es hat dir gefallen. Als großer Fan der Vorlage hat es dir tatsächlich auch gefallen.
Ja, es hat mir total gefallen. Ich brauchte einen kleinen Anlauf, weil es eben doch natürlich sehr anders ist. Also es ist viel erwachsener. Ich finde es, also es, ja, es mag eine Familienserie bleiben, also inhaltlicher sowieso, aber das ist jetzt definitiv nichts mehr für Kinder. Also zumindest nicht für kleinere. Netflix hat auch eine Altersfreigabe ab 12. Also die ist ja nicht verbindlich, das ist ja eher eine Empfehlung. Aber das würde ich auch sagen. Also für jüngere, kleinere ist es nichts. Es ist viel erwachsener und viel, ja, viel ernster auch. Was mir aber gerade, ich bin auch großer Western-Fan, ich liebe Western. Und da ist man eher die ganzen vielen tollen Western-Serien, die ja so seit ein paar Jahren jetzt schon kommen, die sind ja alle sehr viel authentischer, viel rauer. Es wird ganz anders natürlich mit der Geschichte, mit der Realität, gerade wo es um die amerikanischen Ureinwohner geht. Damit wird ja ganz, ganz anders umgegangen. Und so ist es hier auch. Also hier spielen jetzt wirklich die First Nations spielen hier eine Rolle. Das war natürlich damals in der alten Serie. Ich kann mich nicht erinnern, dass da Indianer vorkamen, ehrlich gesagt. Oder wenn, dann eben eher so unter ferner liefen. Und hier wird das eben auch wirklich alles thematisiert, dass man natürlich im Grunde, die Siedler sind gekommen, haben sich auf dem sogenannten Free Land, das ja wirklich mit Flugblättern beworben wurde, haben sich da niedergelassen, haben sich da Häuser gebaut. Aber das Land gehörte ihnen ja gar nicht. Es gehörte ja eigentlich den Indianern und wie das natürlich damals alles gelaufen ist, wie die ja im Grunde betrogen wurden und in Reservate abgeschoben und so weiter, das wird hier tatsächlich auch alles thematisiert.
Einen gewissen Lehrauftrag dann ja in mancher Hinsicht so ein bisschen, der damit einhergeht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich finde, ich brauchte halt so einen Moment, ich dachte, ha, mir fehlte eben so dieses charmante, humorvolle, was eben die alte Serie hatte. Da, das ist viel leichter, so und viel, natürlich auch viel niedlicher, teilweise sicher auch zuckriger. Und das ist dies eben wirklich gar nicht mehr. Es ist wirklich sehr, auch der ganze Look, also es sieht ganz toll aus, wunderschöne Landschaft. Sehr, also es ist wirklich wunderschön anzusehen, aber es ist eben auch wirklich sehr authentisch, inhaltlich, optisch, aber dennoch, ja, es ist eben immer noch verträglich, denn so diese anderen Western-Serien, die sind ja größtenteils auch wirklich ausgesprochen brutal, was leider ja auch der Realität entspricht. Das ist hier natürlich nicht, also das wirklich gar nicht.
Wenn ihr euch selbst ein Bild von der Neuauflage machen wollt, unsere kleine Farm ist ab sofort bei Netflix verfügbar. Danke, Ulrike. Also ich bin jetzt auf jeden Fall neugierig geworden. Ich bin aber auch neugierig auf das Original. Vielleicht schaue ich mir jetzt beides tatsächlich mal an.
Das wollte ich dich noch fragen. Du kennst das Original wahrscheinlich nicht mehr, ne?
Nee,
Nee, das
tatsächlich
ist.
nicht. Also ich kenne es,
Ja.
ich weiß auch, dass es in meiner Familie ist es natürlich geguckt worden, das weiß ich, aber bis zu mir ist es dann nicht vorgedrungen. Das war dann
Nee,
tatsächlich ein
okay.
bisschen
Ja, guck,
später.
Interesse halber. Ja, genau, guck mal rein.
Das war's schon wieder. Das war die neue und die aktuelle Folge von All You Can Stream. Ich hoffe sehr, ihr habt ein spannendes Highlight für euer Wochenende oder auch für die nächsten Wochen zum Streamen gefunden. Es war ja heute eine sehr ausgewogene Mischung, würde ich sagen. Zumindest sehr, sehr unterschiedliche Themen, die wir hier heute abgedeckt haben. Also wenn ihr auch wieder dabei sein wollt, wenn ich das nächste Mal ein paar Highlights für euch zusammenstelle, gerne einschalten. Wir erscheinen immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und abonniert gerne auch auf Instagram allyoucanstream_podcast. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und ja, bis dahin macht's gut und viel Spaß beim Stream. Tschüss!